Ich sitze hier in der Erfurter Innenstadt im Büro für ausländische MitbürgerInnen des Evangelischen Kirchenkreis Erfurt. Eine Anlaufstelle für eben Migrantinnen und Migranten, und die gibt es schon seit 20 Jahren. Wie die Arbeit sich entwickelt hat in der Zeit und vor allem jetzt im letzten Jahr in Zeiten der Pandemie, das möchte ich jetzt besprechen mit Juliane Kabisch-Lindenlaub und Sherdin Khaleki. Ich freue mich, dass ich hier bin. Hallo.
Hallo.
Hallo. Guten Tag.
20 Jahre, ich habe es gerade gesagt. Letztes Jahr war quasi das 20. Jubiläum. Wahrscheinlich hattet ihr vor, groß zu feiern. Das ging dann wohl nicht, oder? Wie habt ihr das Jubiläum begangen?
Wir hatten einen Tag der offenen Tür, wo wir insgesamt 40 Menschen ins Büro lassen konnten, haben Filme gezeigt, sind ins Gespräch gekommen und haben auch Bilder aufgehangen, die kann man jetzt noch sehen, ist wie eine kleine Ausstellung, wenn man durchs Büro läuft, aber es war alles sehr viel kleiner als eigentlich geplant.
So ging es wahrscheinlich vielen Vereinen und Organisationen. Wir hätten bei Radio Frei auch gerne eine große Party gemacht zum 30-Jährigen. Nun denn, bevor wir vielleicht tatsächlich auf das letzte Jahr gucken und schauen, was die Pandemie auch mit eurer Arbeit und der Situation von den Menschen gemacht hat, die hier zu euch herkommen, würde ich noch mal kurz, ihr seid jetzt beide wahrscheinlich noch nicht 20 Jahre hier dabei, aber vielleicht so aus den Erzählungen von älteren KollegInnen oder so, haben sich die Bedürfnisse, die Anforderungen, die Probleme von ausländischen MitbürgerInnen über die Zeit stark verändert oder sind das irgendwie dann doch immer wieder so die gleichen Fragen und Probleme, die an euch herangetragen werden?
Es sind mehr oder weniger die gleichen Probleme. Es gibt nach wie vor ganz viel Behördenpost, die erledigt werden muss. Und auch Sachverhalte, die erklärt werden müssen, damit einfach Verständnis dafür da ist, was notwendig ist, was getan werden muss. Aber es sind natürlich sehr viel mehr Menschen, die jetzt Schwierigkeiten haben und aus ganz anderen Situationen heraus hierher kommen. Es sind jetzt sehr viele Kriegsflüchtlinge und da ist die Ausgangssituation eine etwas andere als vor 10 oder 20 Jahren.
So das Thema Flucht und Migration haben wir ab und an mal bei uns auch im Radioprogramm. Oft sind wir in Kontakt mit dem Flüchtlingsrat und so. Geflüchtete sind auch bei euch hier wahrscheinlich, du hast es gerade schon gesagt, in letzter Zeit häufiger da. Aber wenn es um ausländische MitbürgerInnen geht, da ist ja wahrscheinlich die Gruppe der Menschen noch viel, viel größer. Wer kommt denn hier so zu euch zur Beratung?
Das sind hauptsächlich tatsächlich Menschen aus Ländern, wo Krieg ist, also Afghanistan, Syrien, aber auch Eritrea, Somalia sind einige da. Aus Russland, der Ukraine sind ein paar auch da. EU-Bürger kommen weniger zu uns, aber durchaus auch. Also aus Mazedonien zum Beispiel oder Rumänien. Sind einige auch bei uns in Beratung. Sind aber auch Thailänder bei uns in Beratung oder Menschen aus Brasilien, die einfach Fragen haben, wenn sie zum Beispiel einen deutschen Ehepartner haben, wie Dinge vonstatten gehen. Also sehr bunt bei uns.
Die Beratung ist ja so ein Aspekt. Ihr bietet im regulären Programm auch Sprachkurse an und ein ganz wichtiger Teil, zumindest nehme ich das so wahr, ist auch die Arbeit mit Ehrenamtlichen, die quasi sich hier auch mit einbringen. Inwieweit hat sich denn die Arbeit im letzten Jahr verändert? Also was konntet ihr weitermachen mit Start von Corona und den ganzen Einschränkungen und was ging vielleicht auch eine Zeit lang gar nicht?
Also wir sind sehr dankbar dafür, dass es keinen Einbruch gab bei den Ehrenamtlichen. Also es haben einige aufgehört, aber es haben auch sehr viele neu angefangen. Das hat sich ziemlich ausgeglichen. Also wir sind nach wie vor bei ungefähr 100, 120, zwischen 100 und 120 ehrenamtlich Aktiven. Genau, mindestens 10% von ihnen haben auch selbst Migrationshintergrund. Das heißt, sie haben vor einiger Zeit das Angebot selbst wahrgenommen und geben das, was sie da zu schätzen gelernt haben, jetzt weiter. Das ist sehr erfreulich. Und also da gab es in dem Sinne keinen Einbruch. Was natürlich aber schwieriger ist, ist der Sinn der Hilfe. Also es lief viel online und das ist nicht immer so hilfreich, wie wenn man das in Präsenz macht, zum Beispiel wenn man Kindern bei den Hausaufgaben hilft. Das ist sehr schwierig umsetzbar, wenn man da jetzt nur ein Handy zur Verfügung hat und darüber Hausaufgaben machen muss und gleichzeitig mit jemandem telefoniert, der einem versucht zu helfen. Also der ehrenamtlichen Unterstützung selbst waren Grenzen gesetzt.
Und natürlich, wir haben es eben im Vorgespräch oder habt ihr gesagt, dass die Sprachkurse wieder stattfinden. Das heißt, Sprachkurse war in der letzten Zeit gar nicht möglich, also zumindest nicht in Präsenz. Habt ihr das dann auch digital gemacht?
Genau, also seit Mitte Dezember seit dem Lockdown war alles wieder zu. Und jetzt die Woche vor Ostern wurde wieder aufgemacht, leider von einem Tag auf den anderen. Und das vor Ostern, auch während der Ferienzeit für die Kinder, so dass es sehr schwierig war, für Menschen überhaupt zu kommen, die in den Kursen schon waren, weil eben die Kinder noch zu Hause waren und Ferien hatten. Genau, und während der Lockdown-Zeit haben B2-Kurse digital stattgefunden und Integrationskurse nicht. Das liegt aber auch daran, dass eben Geräte fehlen und man das ja irgendwie umsetzen muss. Und nur das Handy, wie gesagt, das hilft auch Sprachkursteilnehmern nicht.
Das wäre auch später noch eine Frage gewesen, gerade wenn es vielleicht um Kinder geht, die in die Schule normalerweise gehen und jetzt viel dann auch im Homeschooling zu Hause sitzen. Gibt es da speziell quasi für Kinder aus Familien, Geflüchtete oder anderweitig Hilfe für Computer oder andere technische Ausstattung? Oder du hast jetzt schon gesagt, manche sitzen mit dem Handy nur da. Wie ist da die Situation?
Also es ist tatsächlich so, dass ziemlich viele Schüler abgehängt worden sind. Unter anderem natürlich auch Menschen mit oder Schüler, Schülerinnen mit Migrationshintergrund, weil einfach auch da zum Beispiel viele Eltern gar nicht unterstützen können. Und der Zugang zu den Hausaufgaben oft nicht gegeben war und sich ein Handy auch nicht eignet, um Hausaufgaben zu erledigen oder an vielen Homeschooling Distanzunterrichten teilzunehmen. Erfreulicherweise gab es aber Anfang des Jahres eine Entscheidung vom Landessozialamt Thüringens, nämlich dass jedes Kind, was in der Schule ist, aufgrund seines Rechts auf Bildung und Chancengleichheit ein internetfähiges Endgerät zur Verfügung gestellt bekommen soll. Und im Februar folgte dann darauf auch eine Weisung von der Bundesagentur für Arbeit, dass Kinder tatsächlich einen Rechtsanspruch haben und dass die Kostenübernahme passieren soll. Trotzdem ergeben sich sehr viele Verzögerungen hinsichtlich der positiven Bescheide, sodass oft monatelang es ein Hin und Her gibt, formlose Anträge zum Beispiel scheinbar nicht akzeptiert werden, obwohl es einen Anspruch gibt und eine Dringlichkeit da ist. Es verzögert sich also leider. Und das, obwohl wir schon seit einem Jahr Corona haben.
Die technischen Voraussetzungen sind ja so die eine Sache. Es gibt ja quasi in fast allen gesellschaftlichen Bereichen Einschränkungen, Veränderungen, ne? Also auch für mich, für uns alle ist das irgendwie eine ganz besondere Zeit gewesen. Vor welchen besonderen Herausforderungen standen oder stehen denn ausländische MitbürgerInnen? Also was ist da nochmal besonders schwierig, wo ich jetzt vielleicht in meinem Denken gar nicht drauf komme?
Also zum einen ist es für Sie sehr viel schwerer, jetzt noch Anschluss an die Gesellschaft zu finden. Das war vorher schon eine Herausforderung. Jetzt ist es noch schwieriger, weil eben kein öffentliches Leben stattfindet. Dann haben Sie in der Situation eines Lockdowns natürlich, also viele von Ihnen, eine schwierigere Situation, weil Sie auf sehr viel beengterem Wohnraum leben, also in GUs zum Beispiel.
Gemeinschaftsunterkünfte.
Und dann bekommen sie noch mehr Post als vorher schon. Also regelrecht, also manche ertrinken regelrecht darin. Also 10 Briefe innerhalb von 2 Tagen von einer Behörde zu erhalten, ist ziemlich viel.
Warum? Was ist das?
Alles läuft über den Postweg und verschiedene Bearbeiter bearbeiten vielleicht ein und dieselbe Sache. Es ist jedenfalls sehr, sehr viel Post. Und das überschneidet sich manchmal, wenn irgendwo ein Antrag gestellt wurde. Dann hängt der noch, dann bekommt man aber schon woanders her wieder neue Post und so ergibt eins das andere, aber es greift nicht wirklich ineinander, alles verzögert sich. Und Ein anderes Problem ist, dass die Aufenthaltstitel jetzt nur sehr verzögert oder sehr langsam ausgestellt werden, weil eben die Behörde an sich zu ist und sehr wenige Termine nur gemacht werden. Für den Arbeitgeber ist das oft ein Problem, wenn man keinen neuen Aufenthaltstitel vorlegen kann. Und wenn man dann gekündigt wird und das dem Jobcenter dann natürlich zu spät meldet, eben nicht 3 Monate, bevor man die Arbeit verliert, sondern verspätet, dann bekommt man diese Sperre und hat 3 Monate kein Geld, was dann wieder zu dem Problem führt, dass man die Miete nicht zahlen kann. Und so ergibt sich unverschuldet ein Riesenzirkel aus Problemen, die auch nicht schnell gelöst werden können. Auch das muss alles wieder wochenlang über den Postweg geklärt werden, um dann wieder Ruhe in die Sache zu bringen. Ne?
Ich kann mir die Antwort schon fast denken, aber wenn wir sagen, das Ganze dauert jetzt schon über ein Jahr, dass am Anfang auch Behörden irgendwie überfordert waren und nicht wussten, wie und dass sich dann Sachen angestaut haben, ist verständlich. Aber hat sich da über das letzte Jahr irgendwas verbessert? Sind da vielleicht auch flexiblere Wege gefunden worden oder ist die Situation eigentlich noch genau so wie vor einem Jahr?
Also ich kann dazu sagen, dass die Menschen, die ich im Jobcenter erreichen möchte, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort, dass ich die gut erreichen kann. Also für das Jobcenter, da sind wir sehr froh drüber, dass das ganz gut geht.
Genau, ich würde da aus der Perspektive die Klienten und Klientinnen, nimmt man da schon sehr viel war, dass es unterdrückt sind von vielen bürokratischen Sachen. Zum Beispiel, es geht um Familiennachzug zum Beispiel, die sehr, sehr lange dauert. Und eher die am Anfang der Pandemie hat die Botschaft auch erst geschlossen gehabt und dann später wieder auf. Und früher hat es auch lange eher gedauert, eine Familiennachzug durchzuführen, dass es der Mensch auch die Familie und die Kinder in Deutschland sehen kann. Aber jetzt hat es auch noch mehr verzögert, wodurch erstmal die Termine, die am Anfang bestanden, die wurden ausgefallen, als sie geschlossen haben. Und dann jetzt haben die natürlich auf. Aber jetzt dauert das trotzdem noch länger. Jetzt gerade können wir in der Beratungsstelle nicht das voraussichtlich sehen, wie lange ein Familiennachzug wirklich dauern kann. Genau, und da geht es um die Klienten und Menschen, die Kinder haben, die Kinder alleine in GUs, Unterkünfte, die einfach ohne Vater oder ohne Mutter groß werden und wissen nicht mal, wie lange die den Vater oder die Mutter nicht sehen können. So. Und darum geht es auch eins, dass es immer lange dauert und es gibt auch viele andere Probleme, die meine Kollegin hat auch viel dazu gesagt, dass es alles zusammenhängt. Zum Beispiel, wenn man Antrag auf Kindergeld stellt, dann der Kindergeldsteller verlangt Unterlagen, zum Beispiel ein elektronischer Aufenthaltstitel, die eher durch die Corona-Pandemie in der Zeit auch sehr schwierig geworden ist, eine so schnell wie möglich auch ausgestellt zu bekommen. Und viele bekommen diese Corona-Bescheinigung, das ist so eine A4-Blatt, wo drauf steht, dass die vorherige Aufenthaltstitel damit fortlaufen ist, also gültig ist. Und das wird meistens nicht funktionieren und dann fehlt noch Zusatzblatt, besonders bei Antrag auf Kindergeld. Das ist eher meistens lange dauert, das zu bekommen. Und trotzdem auch nur die A4-Blatt Corona-Bescheinigung zu bekommen, es ist auch dauert trotzdem sehr lange zur Zeit. Und das hat mit ein anderes alles zusammen zu tun, wie Arbeitgeber, wie Wohnvermietern und Jobcenter. Wenn man zum Beispiel keine gültige Aufenthaltstitel hat oder Corona-Bescheinigung das zumindest nicht hat, dann verliert man auch deine Arbeit. Und dadurch hat man den Frist auch verpasst, 3 Monate vorher an Bundesagentur für Arbeit sich arbeitslos zu melden. Dann hat man auch dort den Chance verloren, auch seine Arbeit verloren und auch, genau.
Vielleicht, ich hake mal kurz ein, du hast jetzt schon über den Familiennachzug gesprochen, das heißt, es ist jetzt noch schwieriger, Familienmitglieder nachzuholen. Man könnte sagen, okay, wir sollen uns sowieso nicht so viel bewegen, es soll nicht viel Mobilität geben. Die Grenzen waren zwischendurch auch geschlossen, aber in die andere Richtung passiert ja trotzdem die ganze Zeit was. Es wird abgeschoben, Menschen werden aus Deutschland ausgewiesen, was ja von vielen Organisationen auch kritisiert wird, gerade in dieser Situation. Wie nehmt ihr das wahr? Also war das rückläufig? Gab es weniger Abschiebungen oder was bekommt ihr damit?
Eigentlich hier laufen gerade humanitäre Katastrophen. Ich würde jetzt sagen, dass in Afghanistan zum Beispiel Menschen, die hierher gekommen sind, es ist einfach unmöglich, jemanden nach Afghanistan abzuschieben und dort, dass sie dort einfach ein Dach über den Kopf zumindest bekommen. Und das ist auch schon schwierig und das kann nach meiner Meinung keiner das gewährleisten, dass man das haben kann. Und auch wegen Corona wird das, es ist auch eher, die afghanische Regierung hat selber sehr große Schwierigkeiten, die Gesundheitssystem am Laufe zu halten und die Corona-Patienten zu behandeln. Und was an Intensivstationen oder Intensivbett angeht oder auch medizinische Sachen oder Personal und auch Gelder. Genau, da fehlte alles eigentlich. Und die Abschiebungen in der Zeit, besonders in der Corona-Zeit, ist es einfach unmöglich, jemanden abzuschieben. Und das findet schon statt. Monatlich wird schon ein Flug nach Afghanistan zum Beispiel organisiert und abgeschoben aus Bundesrepublik Deutschland. Was zuletzt, weiß ich gerade nicht genau, aber das war im April, genau Anfang diesen Monat, ein Abschiebeflug aus Berlin nach Kabul. Genau.
Ihr habt vorhin auch über die Wohnsituation kurz gesprochen, die Gemeinschaftsunterkünfte, Sammelunterkünfte, wo ja viele Menschen auf engem Raum zusammenleben und quasi der Abstand eigentlich überhaupt nicht gewährleistet werden kann. Da war schon zu Beginn der Pandemie auch große Kritik, dass das auf jeden Fall anders verteilt werden müsste, weil einfach klar ist, wenn das Virus in so einer Unterkunft einmal ist, dass sich das auch verbreitet. Ich weiß nicht, wie viel Kontakt ihr auch zu Sammelunterkünften habt. Hat sich da die Situation verbessert in dem Jahr oder ist das noch genau so schwierig?
Also ich denke, da hat sich nicht so viel getan im Sinne von rausziehen und dezentralisiert in eine Wohnung ziehen. Das Wohnungsproblem in Erfurt ist sehr angespannt und wir unterstützen ein paar wenige Familien, weil wirklich viel Unterstützung kann man nicht geben, aber wir begleiten ein paar wenige Familien bei der Suche oder beim Finden einer neuen, größeren Wohnung. Das ist ein sehr, sehr großes Problem, eine Wohnung zu finden. Und das betrifft natürlich nicht nur die, die von einer kleineren Wohnung in eine größere Wohnung umziehen wollen, sondern die auch aus den GUs raus wollen. Es scheint keine Wohnung zu geben.
Ich wollte gerade sagen, ist es ein Problem, weil der Markt so gesättigt ist, weil es keine Wohnungen gibt oder weil aus anderen Gründen die Wohnungen nicht vergeben werden an Menschen aus Unterkünften?
Der Wohnungsmarkt scheint tatsächlich sehr angespannt zu sein, zumindest was größere Wohnungen angeht. Bis 4-Raumwohnungen geht das noch so, aber alle 5- oder 6-Raumwohnungen, davon gibt es nur sehr, sehr wenige. Und die kann man zurzeit auch nicht finden, da muss erst jemand ausziehen. Ein Problem ist oft, wenn man Gelder vom Jobcenter bezieht, dass man dann weniger wahrscheinlich eine Zusage bekommt. Den Eindruck haben wir. Einige Klienten, Klientinnen haben auch geäußert, dass sie das Gefühl haben, dass der Nachname stört.
Und was ganz eigentlich normal ist, auch für alle, wenn man sich für eine Wohnung bewirbt, eine Wohnung sucht, dann der Vermieter auch guckt, an wem meine Wohnung ich wirklich geben möchte. Und wenn man da keinen gültigen Aufenthaltstitel oder ein A4-Blatt hat, der drauf steht, und jeder Vermieter kennt dieses Blatt einfach nicht. Das ist natürlich klar, dass es von einem Amt ausgestellt wurde, und aber das schafft trotzdem auch Unsicherheiten, eine Wohnung zu bekommen. Das ist auch nicht nur ein Kriterium davon, dass warum man dann nicht eine Wohnung so einfach bekommen kann, sondern auch wahrscheinlich wegen eigenen Einkommen, dass man irgendwie besonders auch natürlich auch die Menschen, die mit Migrationshintergrund in Deutschland leben, besonders in Erfurt, da haben auch alle nicht jetzt einen Job oder verlieren auch ihre Arbeit, und das macht noch auch schwerer, ohne eine Arbeit und ein eigenes Einkommen schnell eine Wohnung zu finden. Genau.
Ihr seid ja hier Anlaufstelle für Menschen, die Fragen, Hilfe, Bedürfnisse haben. Ich könnte mir vorstellen, dass weniger Menschen im letzten Jahr gekommen sind, auch aus Angst vor dem Virus, vor der Pandemie, weil wir ja quasi menschlichen Kontakt auch vermeiden sollen, zumindest so tatsächlich hier in den Räumlichkeiten. War das so, oder beziehungsweise welchen Eindruck hattet ihr von denen, mit denen ihr gesprochen habt? Wie sind die mental, psychisch drauf nach so jetzt Monaten, einem ganzen Jahr Pandemie? Was macht das mit den Menschen, mit den Klientinnen, die ihr hier beratet?
Es ist total schwierig, besonders auch für alle bestimmt, aber auch besonders mit Menschen, die einfach nicht die Sprache so schnell lernen können oder noch die Sprache Deutsch nicht beherrschen. Das macht alles dann noch schwieriger, und wenn man auch eine Familie hat und das halt, dann gibt es mehr Bürokratie und von verschiedenen Behörden. Wie gesagt, wir haben darüber vorhin gesprochen, wie viele Probleme sich zusammenfinden. Briefe und eigene Sachen, die man erledigen muss, und dadurch, dass die Ämter alle geschlossen haben, sind einfach viele Menschen in der Luft.
Die hängen in der Luft, wissen nicht, genau, wohin so richtig.
Genau, die Menschen wissen nicht einfach, wo sie hingehen. Also die kannten schon diesen Weg, und die haben das früher mal gelernt, wie man zum Beispiel Briefe erledigt, wo soll ich hingehen, zu welchem Amt, wo finde ich was und wer ist meine Ansprechpartner, und jetzt ist alles geschlossen. So, die sind einfach vor die Tür, und die Türen sind geschlossen. Also ganz alleine gelassen, und früher hatten wir auch unsere Arbeit, haben wir offene Beratung angeboten, und dadurch, dass es jetzt zu viel Arbeit auch für uns geworden ist, dann sind wir auch in diakonischen Auftrag im Kirchenkreisen, sitzen wir uns da ein, um Menschen da zu helfen in verschiedenen Bereichen unserer Arbeit. Aber das ist trotzdem schwierig und dauert auch bei uns das läuft nicht so schnell, und jede Behörde erwartet in bestimmten Zeitpunkt eine Antwort oder einen Brief, und bei vielen funktioniert das nicht so schnell, dass sie die Briefe erledigt bekommen, und wir arbeiten auch in eigene Hygienekonzept und mit Terminvergabe, und dadurch verzögert sich auch noch immer Sachen, genau.
Also auf die Frage, was das mit den Menschen macht, würde ich noch mal ganz kurz eingehen wollen. Das Problem ist, dass ganz viele mündlich sehr gut in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu klären, und das haben sie vorher auch getan, konnten sich eben selbst Termine machen, sind hingegangen und haben das Problem, was da entstanden ist, geklärt bekommen. Und jetzt läuft alles ausschließlich über den Postweg. Das heißt, man muss Schriftlichkeit beherrschen und eben auch die deutsche Sprache in einem bestimmten Maß, ne, um sich einfach auch ausdrücken zu können. Und das alles können sehr viele, die vorher eigenständig waren, nicht. Und diese Arbeit übernehmen wir auch. Das führt einerseits dazu, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben, den Menschen im Mittelpunkt zu sehen, sondern die Papiermasse drängt uns dazu, quasi nur abzuarbeiten, Ausfüllhilfe zu sein, teilweise Formulare auszugeben. Und zum anderen, also ist das sehr schwer für die Menschen selbst, weil sie sich eben selbst nicht mehr wirklich helfen können, was vorher ging. Also sie sind quasi wieder, also runtergefahren, und das muss dann alles wieder neu gestartet werden, wenn dann wieder etwas mehr geht Im Moment sind wirklich ganz viele abhängig von uns, die vorher alles selbst ziemlich gut regeln konnten. Das ist sehr schade.
Ist die Selbstständigkeit quasi, die wahrscheinlich auch aufgebaut wurde, dann jetzt einfach wieder rückgebaut.
Ja, genau.
Hoffentlich nur zeitweise.
Also, ja, aber jetzt halt schon seit einem Jahr.
Ja, das ist eine lange Zeit. Ja. Vielleicht jetzt gegen Ende des Gespräches. Ganz zu Beginn hatten wir kurz auch über die vielen ehrenamtlichen Menschen gesprochen, die hier quasi mit euch tun. Was machen die eigentlich genau? Also ihr seid hier einige MitarbeiterInnen, die die Beratung machen oder verschiedene Aufgaben haben, und die Ehrenamtlichen, du hast schon gesagt, einige haben quasi selbst Migrationshintergrund, können aus ihren Erfahrungen berichten und helfen. Welche Rolle spielen die Ehrenamtlichen?
Also Ehrenamtliche sind sehr, sehr wichtig. Also nicht nur hier bei uns im Büro, sondern generell. Es würde sehr viel nicht passieren, liegen bleiben oder schiefgehen, wenn sich nicht so viele Menschen ehrenamtlich engagieren würden. Und bei uns im Büro engagieren sich Ehrenamtliche seit ungefähr, also 10 Jahren, auch in Projekten. Und da gibt es immer so die Zahl um die 80. Also das ist ziemlich konstant geblieben. Und sie sind deswegen wichtig, weil sie direkt mit den Menschen zu tun haben, die Unterstützung suchen. Also entweder unterstützen sie Kinder bei den Hausaufgaben oder treffen sich mit Gleichaltrigen, um einfach die Stadt kennenzulernen, was jetzt auch schlecht geht, oder um Dinge zu unternehmen. Oder sie sind in der Familie drin und unterstützen Integrationskursteilnehmer oder eine Teilnehmerin, um die Prüfung zu schaffen oder um einfach durch verbessertes Deutsch mehr Handlungsfähigkeit zu gewinnen. Und sind einfach Ansprechpartner für Dinge, die einem so im Alltag passieren, die man aber hinterfragt, natürlich, wenn man nicht von hier ist. Ne? Warum macht ihr das so? Ich kenne das so und so von da, wo ich herkomme. Warum feiert ihr Ostern? Warum hängen überall Eier? Keine Ahnung, ja? Also da gibt es einfach Fragen, die sich auftun, wenn man woanders aufgewachsen und sozialisiert ist. Und dafür sind die Ehrenamtlichen da. Und das ist sehr wichtig, weil dadurch findet ein Austausch statt. Und es gibt ein Wir und nicht ein Die und sie oder irgend sowas, sondern wir sind miteinander, und das ist eine direkte Möglichkeit, sich einfach näher zu kommen, sich kennenzulernen und einfach in eine andere Welt hineinschauen zu können, gegenseitig.
Das wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, euch und eure Arbeit und zu unterstützen. Also ich nehme an, dass Ehrenamtliche immer auch gesucht werden, auch wenn ihr einen stabilen Stamm an Menschen habt, die hier bei euch mittun. Wie könnte man euch sonst unterstützen, wenn ihr das irgendwie braucht? Oder,
ja. Also die Nachfrage ist nach wie vor sehr groß nach Unterstützung. Also wenn sich jemand dafür interessiert, sich ehrenamtlich zu engagieren, er kann sich sehr gerne bei uns melden, mit und ohne Migrationshintergrund, das ist egal, das Deutsch sollte ganz gut sein. Danach fragen die Menschen, die Unterstützung suchen. Genau. Ansonsten können natürlich gerne, werden wir gerne unterstützt durch Spenden. Unser Spendenkonto ist auf der Homepage angezeigt.
Homepage heißt www.ausländerberatung.erfurt.
Genau, das findet man, glaube ich, auch, wenn man es, also ich habe es gefunden sofort, als ich es in die Suchmaschine eingegeben habe. Genau. Ich wäre jetzt Richtung Ende meiner Fragen, außer ihr habt jetzt noch irgendwas auf dem Herzen, auf der Zunge, was ich euch nicht gefragt habe. Es sind riesengroße Themenfelder, wir können heute gar nicht alles besprechen, das ist schon mal klar. Aber gibt es noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was ich besser hätte fragen sollen?
Ja, wie gesagt, das ist ein sehr groß und breites Feld und das sind schon vielfältige Probleme sozusagen, die viele Menschen haben. Und besonders ist es jetzt schwieriger geworden in der Corona-Zeit.